HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Leonard Koppelmann, Dorothee Meyer-Karweg und mein Name ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir reisen heute zum Nordpol. Es geht um die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Und wir segeln an die Südspitze Amerikas, also wir stechen heute gleich zweimal in See. Außerdem geht es um das Leben der Bretonin Annette Beaumanoir, die sich unter anderem für politisch Verfolgte eingesetzt hat, und um zwei spannende Fälle aus der Baker Street. Vier Hörbücher also, die wir Ihnen vorstellen möchten, und vielleicht ist das ein oder andere passende Jahr auch noch zur Weihnachtszeit mit dabei. Wir beginnen mit 9 Fällen aus der Baker Street. Die Kriminalromane um den brillanten und exzentrischen Privatdetektiv Sherlock Holmes sind weltberühmt. Erschaffen hat sie 1886 der britische Schriftsteller Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes ist der detailgenaue Beobachter, der clever kombiniert und nüchterne Schlussfolgerungen zieht. Und sein Freund, der Arzt Dr. Watson, ist sein Chronist und er ist der Vermittler für die Leser. 56 Kurzgeschichten und 4 Romane hat Arthur Conan Doyle um diese beiden Kunstfiguren geschrieben. Und das ist lange her, aber seit ein paar Jahren gibt es ein Revival. Im Fernsehen durch die BBC-Reihe Sherlock mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Watson. Und auch als Hörspielreihe bei DRV, der Audioverlag. Und dazu ist Leonard Koppelmann ins Studio gekommen. Er ist Hörspiel- und Theaterregisseur und für die künstlerische Leitung der Reihe verantwortlich. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
War es denn diese BBC-Reihe, die Sie dazu animiert hat, Sherlock Holmes auch jetzt im akustischen Medium Hörspiel wieder aufleben zu lassen?
Das ist schwer zu verleugnen, ja, natürlich. Also das hat den Impuls gegeben und ein bisschen aus dem Gefühl, dass man doch mehr von dieser Art Sherlock Holmes-Interpretation gebrauchen kann, haben wir uns irgendwann dran gesetzt, weil die Serie ja auch immer sehr wenige Folgen umfasst und man irgendwie im Kopf natürlich irgendwie weiterspinnt und denkt irgendwie, ach, das könnte noch für den ein oder anderen Fall eine gute Umsetzung sein.
Jetzt gibt es ja neben dem Plot, der ganz wichtig ist, auch die beiden Charaktere. Und im Film sind es 2 tolle Schauspieler, die da gefunden wurden. Die müssen genau passen, jetzt auch als Stimmen. Wie kamen Sie auf Johann von Bülow als Sherlock und Florian Lukas als Watson?
Also während wir über die Serie nachdachten, waren das sofort unsere beiden Namen. Also Sherlock Holmes darf ein bisschen snobistisch, englisch, stiffer upper lip sein. Und da fiel mir sofort Johann von Bülow ein, der, sagen wir, auf eine sehr charmante Art eben diese Arroganz Sherlocks verkörpern kann. Also, dass man trotzdem ihn sympathisch findet, obwohl er eben immer ein bisschen überheblich ist, immer ein bisschen zu schnell mit seinen Gedanken, jedenfalls für alle anderen Menschen ist. Und dem gegenüber eben ein Watson, der, sagen wir, viel empathischer ist, der auch so ein bisschen down to earth operiert und entsprechend ein emotionales Gegengewicht gegen den etwas schnöseligen Sherlock stellt. Und so, glaube ich, haben wir ein ganz gutes Odd-Couple, also ein Pärchen, das sich auch ein bisschen miteinander kabbelt und das in einer schönen Temperatur tut.
Die meisten Drehbücher hat Viviane Koppelmann geschrieben, sie führte auch Regie. Und die Reihe spielt ja in der Jetztzeit. Also sie haben die Geschichten in die Gegenwart verlegt. Wie sind Sie da vorgegangen? Es gibt zum Beispiel einen Blog.
Ja, also natürlich die zeitliche Veränderung, das aus dem 19. Jahrhundert in unsere Gegenwart zu holen, bedingt eine ganze Reihe von Adaptionen, zeitlichen Adaptionen. Es gibt also ein Handy plötzlich, es gibt ein Internet, in dem man recherchieren kann und so weiter. Und das sind alles, also sowohl für den Film als auch fürs Hörspiel, relativ schwierig akustisch zu gestaltende Räume, weil ein Blog ist ja etwas Geschriebenes und selten etwas Gesprochenes. Und das hat uns fasziniert, oder die Idee, diese, sagen wir, nicht direkt hörbaren Dinge umzusetzen und damit eine Modernität auch herzustellen, die sinnfällig macht, dass eben Sherlock Holmes und Dr. Watson jetzt in der Gegenwart ermitteln.
Jetzt ist es schon ein bisschen erstaunlich, dass die Reihe weitergeht. Sherlock Holmes ist ja eigentlich im letzten Fall gestorben, gemeinsam mit seinem Widersacher, dem fiesen James Moriarty. Das ist jetzt 5 Jahre her. Watson trauert, zumal eine Klatschreporterin in einem Enthüllungsbuch Lügen über Sherlock verbreitet hat. Watson will sich jetzt umbringen und kündet seinen Selbstmord an, genau 5 Jahre auf den Tag genau nach dem Tod, dem vermeintlichen Tod von Sherlock. In seinem Blog hat er das angekündigt und den lesen seine Fans. Dabei ist jetzt auch eine Lady, deren Namen ich nicht ganz verstanden habe, Lady Inchi?
Lady Inchiquin, das ist der Name einer berühmten Stradivari-Geige. Und was für einen Nom de Plume würde sich Sherlock geben, haben wir gedacht. Und sind dann auf eine Stradivari gekommen, denn er spielt das zumindest in der klassischen Literatur eine Stradivari privat. Und seine ist jetzt die berühmte Lady Inchiquin.
Dann hören wir uns doch genau die Stelle mal an, hören wir da rein.
Wie planen Sie denn, aus dem Leben zu treten? Lady Inchiquin, 22.56 Uhr.
At Lady Inchiquin, finden Sie es nicht etwas geschmacklos, eine solche Frage zu stellen? John Watson, 22.56 Uhr.
At John Watson, Sie haben doch diesen pathetischen Abschiedsbrief verfasst. Mit einer ähnlich gearteten Reaktion müssen Sie doch gerechnet haben. Lady Inchiquin, 22.56 Uhr.
At Lady Inchiquin, wenn Sie es unbedingt wissen wollen, mit meiner alten Dienstwaffe aus Afghanistan. Aber nur damit das klar ist, ich werde nicht von meinem Plan ablassen. John Watson, 22.57 Uhr.
At John Watson, es liegt mir fern, Ihnen Ihren Plan auszureden, obgleich einiges gegen Ihre gewählte Methode spricht. Die Überwindung ist sehr groß und Sie hinterlassen für Ihre Nachkommen ein ziemlich unappetitliches Durcheinander. Zudem gebe ich zu bedenken, dass es höchster Konzentration bedarf, die Waffe richtig zu platzieren. Geschieht das nicht, ist das Risiko recht groß, dass Sie den Schuss überleben und mit schweren Behinderungen weiterleben müssen, Ihr Sprachzentrum verlieren, an einem Locked-In-Syndrom leiden, im Zweifel ein lebenslanger Pflegefall werden. Lady Inchiquin, 22.57 Uhr.
At Lady Inchiquin, Sie versuchen ja doch, mir meinen Plan auszureden. John Watson, 22.57 Uhr.
At John Watson. Und? Funktioniert es? Lady Inchiquin, 22.58 Uhr.
At Lady Inchiquin? Nein, natürlich nicht. Mein Plan steht fest. John Watson, 22.58 Uhr.
At John Watson. Nun, dann bleiben uns noch 62 Minuten bis zum angepeilten Zeitpunkt. Lady Inchiquin, 22.58 Uhr.
At Lady Inchiquin. Um genau was zu tun? John Watson, 22.58 Uhr.
At John Watson, dann lassen Sie uns noch ein letztes Mal über einen Ihrer vergangenen Fälle plaudern.
Ja, und das machen die beiden dann auch. Jetzt haben wir die Stimme, Sie haben es vorhin ja auch schon gesagt, die Stimme von Lady Inchiquin gehört. Es ist die Stimme von Johann von Bülow, also von Sherlock Holmes. Wir wissen jetzt, dass er lebt, aber Watson scheint immer noch im Dunkeln zu tappen.
Ja, das ist die Setzung, die wir vorgenommen haben. Also das heißt, der Name Lady Inchiquin ist für Dr. Watson noch nicht dechiffrierbar, wird aber eben von Sherlock vorsichtig geleitet. Also sowohl hier, also sagen wir mit Brachialpsychologie von seinem Selbstmordplänen abgebracht und dann später eben sukzessive auf die Fährte verschiedener alter Fälle gesetzt. Und wie diese Fälle dann am Ende alle miteinander zusammenspielen, das entwickelt sich über die gesamte Staffel.
Jetzt erinnert sich Watson im Fall Nummer 6 an den Jahre zurückliegenden Fall, das Zeichen der Vier bzw. die Crumbly-Morde. Darin werden harmlos scheinende Rentner umgebracht, einer nach dem anderen. Und bei einem der Morde sind Sherlock und Watson vor der Polizei am Tatort.
Inspektor Lestrade, gut, dass Sie kommen. Ich habe Ihnen einiges zu berichten.
Was machen Sie hier? Das ist ein Tatort. Unbefugten ist der Zugang untersagt.
In der Regel sind Ihnen meine Beobachtungen und Einschätzungen bei Ihren Ermittlungen doch von großem Nutzen. Und da es sich offensichtlich schon um das dritte Opfer des sogenannten Crumpley-Mörders handelt, können Sie wohl jede Hilfe gebrauchen. Jemand hat es auf unsere armen Senioren abgesehen. Fragt sich nur, warum.
Wie haben Sie es eigentlich geschafft, vor uns hier einzutreffen?
Er hört in seiner Freizeit gerne Polizeifunk.
Sehen Sie es doch einfach so, mein geschätzter Inspektor Lestrade. So konnte ich Ihnen zuvorkommen und mir einen ersten Eindruck verschaffen, ehe Ihre talentlosen Mitarbeiter womöglich wichtige Indizien zerstören.
Also gut, dann schießen Sie mal los.
Das Opfer wurde hinterrücks zu keiner Kampfhandlung. Wie sich unschwer erkennen, wurden dem Opfer mit einem gezielten Schnitt die rechte Arterie sowie die Speise- und Luftröhre unterhalb des Kiefers durchtrennt. Die Beschaffenheit der Stichwunde deutet auf ein Skalpell. Der Schnitt ist sauber und akkurat gesetzt. Der Täter hat Erfahrung darin. Es handelt sich um einen Linkshänder. Der Schnitt erfolgte von hinten nach vorn. Der Täter ist ungefähr 1,80 Meter groß, da das Opfer mit seinen schätzungsweise 1,68 Meter kleiner ist.
ja, dieser Gedankenstrom, den wir da gehört haben. Also das finde ich wunderbar umgesetzt. Und wenig später bittet eine Mary Morstan Sherlock um Hilfe. Die geliebte Tante ist verschwunden und es stellt sich bald heraus, auch diese alte Dame hat was mit den Crumley-Morden zu tun. Und ihr zeigt sich, so harmlos sind die Rentner gar nicht.
Ja, also was wir zusätzlich zu der Adaption der alten Fälle, also der alten Geschichten von Conan Doyle machen, ist immer eine kleine politische Aufladung dazu zu nehmen. Und hier geht es um Linksterrorismus in den 70er Jahren. Und so, also man könnte sagen, eine Schläferzelle, also das heißt ehemalige Terroristen, die plötzlich wieder aktiviert werden. Und wie und von wem, das erfahren wir dann so langsam über die Folge. Und wer da noch viel größer im Hintergrund mischt, das dann über die gesamte Staffel.
Das ist alles sehr rasant produziert und geschnitten. Das macht auf jeden Fall großen Spaß zu hören. Und es bleiben am Ende immer kleine Geheimnisse. Das gehört irgendwie dazu, egal um welchen Fall es geht. Wird es irgendwann auch mal einen Fall geben, wo man wirklich am Ende genau weiß, was passiert ist, wo wirklich alles aufgeklärt wird?
Jein. Also es wird in dieser Staffel sicher der Gesamtbogen zu Ende geführt. Also das heißt, all diese Folgen oder diese Reihe sind kleine Mosaiksteinchen für einen größeren Plot. Das kann ich schon sagen, obwohl sie, das sind ja, sagen wir, alte Fälle, die auch von Sherlock nur halb gelöst waren oder wo zumindest offene Enden übrig geblieben sind, die Watson jetzt zusammenführt. Also so gibt es halt immer in jeder Folge einen Binnenschluss, aber es bleiben tatsächlich immer Kleinigkeiten offen, die sukzessive ein größeres Bild zusammensetzen und das dann im Finale dieser Staffel, dann also in der Reihenzählung 10. Teil oder im 5. Teil dieser neuen Staffel eben aufgelöst wird. Aber ich darf versprechen, auch da bleibt ein offenes Ende, denn wir planen und hoffen natürlich auf eine 3. Staffel.
Da sind wir gespannt auf die nächsten Fälle, die dann noch so kommen. Ganz herzlichen Dank, Leonard Koppelmann, Hörspiel- und Theaterregisseur. Viviane Koppelmann, ihre Schwester, ja, hat bei den meisten der Fälle Regie geführt und auch die Drehbücher geschrieben. Und wir sprachen jetzt über die Crumley-Morde, den Fall 6. Und es gibt auch bereits den Fall 7, Skandal im Bohemia. Die Sprecher Johann von Bülow, Florian Lukas, Stefan Kaminski, Fritzi Haberland und viele andere. Je 2 CDs und je 1 Stunde 40 Minuten Hörzeit zum Preis von je 12 Euro. Erschienen bei DAV, der Audioverlag. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen jetzt zu einem Sachhörbuch, das es im Download gibt. Und da geht es um die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Im September 2019 sind Wissenschaftler rund um Professor Dr. Markus Rex mit der Polarstern aus dem Hafen von Tromsø gestartet, um sich am Nordpol einfrieren zu lassen. Ein Jahr lang, also bis Oktober dieses Jahres, haben sie die Auswirkungen des Klimawandels untersucht. Dr. Markus Rex leitet die Forschungsmission Mosaik genannt und er berichtet von der Expedition. Dorothee Meyer-Karwick, erstmal, wofür steht denn dieses Mosaik?
Ja, Mosaik steht für Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. Das heißt, multidisziplinäres Driftobservatorium zur Untersuchung des Arktisklimas. Und Driftobservatorium heißt, sie haben die MS Polarstern, also das Expeditionsschiff, auf einer Eisscholle einfrieren lassen und drumherum dann eine ganze Forschungsstation, fast eine richtige Stadt, aufgebaut und ließen sich dann mit dem Eis treiben.
Also muss man sich das so vorstellen, wie auf so einer Scholle durchs Meer?
Ja, ja, genau. Und zwar gibt es die sogenannte Transpolardrift. Die führt von Sibirien Richtung Grönland und transportiert eben große Eismengen. Das ist so ein ganz normaler Zyklus. Im Laufe eines Jahres wird da eben die Eismenge so von dem einen Ort zum anderen transportiert. Und bislang gab es kaum Daten aus der Zentralarktis im Winterhalbjahr. Die Mosaik-Expedition sollte das eben ändern. Und einer hatte sich schon mal im Eis einfrieren lassen, und zwar der norwegische Polarforscher Fridtjof Nansen. Das ist aber 125 Jahre her. Da war er mit seinem Expeditionsschiff Fram unterwegs. Und die Daten, die damals gesammelt wurden, sind natürlich sehr rudimentär. Trotzdem, die MS Polarstern wandelte auf den Spuren dieser Fram. Und diese internationale Expedition mit mehr als 80 Institutionen aus ca. 20 Nationen wurde eben vom Alfred-Wegener-Institut geführt, unter der Leitung des Physikers Markus Rex.
Aber warum geht es gerade ins Eis? Also was kann uns die Expedition über den Klimawandel erzählen?
Ja, dazu hören wir gleich mal, was Markus Rex selbst dazu geschrieben hat. Vorgelesen von Steffen Groth.
Die Arktis ist das Epizentrum des Klimawandels. Nirgendwo sonst erwärmt sich unser Planet so rasant wie hier. Mindestens doppelt so schnell wie im Rest der Welt und im Winter sogar noch viel ausgeprägter. Vieles davon verstehen wir bis heute nicht. Unsere Klimamodelle haben ihre größten Unsicherheiten in der Arktis. Hier weicht das, was verschiedene Klimamodelle für die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts vorhersagen, bis zu einem Faktor 3 voneinander ab. Im pessimistischen Szenario für die zukünftigen Treibhausgasemissionen reichen diese Vorhersagen von 5 Grad Celsius Erwärmung bis zu sage und schreibe 15 Grad. Viele Modelle sagen voraus, dass die Arktis in wenigen Jahrzehnten im Sommer eisfrei sein wird. Andere nicht. Keiner weiß, ob und wann das passieren wird. Aber wir brauchen robuste und verlässliche wissenschaftliche Grundlagen für die so dringenden und tiefgreifenden gesellschaftlichen Entscheidungen zum Klimaschutz.
Also es geht um Grundlagenforschung. Man braucht viele, viele Daten, um die Klimaveränderung besser abschätzen zu können und dann natürlich auch besser gegensteuern zu können. Und wir hören hier eben dieses Logbuch, in dem Markus Rex alles notiert, was so passiert ist.
Ist das jetzt mehr so ein eher trockener wissenschaftlicher Bericht oder ist das auch spannend für Nichtwissenschaftler?
Also es ist definitiv kein trockener Forschungsbericht und ich war selbst allerdings auch überrascht, wie spannend Markus Rex erzählen kann. Also wir erleben hier Tag für Tag, wie die Polarstern mit Begleitschiffen immer weiter Richtung Norden fährt, wie sie dann versuchen, überhaupt eine geeignete Eisscholle zu finden, die dick genug ist, damit sie dort festmachen können. Das ist im Zuge des Klimawandels gar nicht mehr so einfach. Und dann berichtet Markus Rex natürlich schon auch von Untersuchungen, aber eben auch von Erlebnissen in der Einsamkeit des Eises, von der Schönheit der Polarlichter, auch vom Alltag im Eis, von Festen und schönen Ritualen, die man in dieser Einsamkeit einfach auch braucht. Und er erzählt aber auch von gefährlichen Situationen, von Stürmen, von heftigen Eisbewegungen und auch Rissen im Eis, die die Forschungsstation immer wieder auch bedrohen. Also sie muss öfter umgebaut werden. Und er berichtet auch von gefährlichen Begegnungen mit Eisbären. Zum Beispiel am Tag 51, es ist der 9. November 2019, auf einmal ist da ein Eisbär nur 50 Metern von den Forschern auf dem Eis entfernt.
Bei einem Angriff aus dieser Entfernung wäre der Bär in etwa 3 Sekunden auf dem Menschen. Auf kurze Distanz werden Eisbären in gewaltigen Sätzen bis zu 60 Kilometer pro Stunde schnell. Der gerade eingeteilte Bärenwächter, einer unserer erfahrensten, reagiert sofort. Bei so geringem Abstand hat man mit der Signalpistole die Wahl zwischen 2 schlechten Optionen. Entweder man feuert kurz, also zwischen sich und dem Bären in den Schnee. Dann detoniert die Blitzknallpatrone unter dem Schnee und macht davon gedämpft nur Poff. Oder man feuert sehr hoch, fast direkt über den eigenen Kopf. Dann detoniert die Patrone weit oben in der Luft. Keinesfalls darf man aus dieser Entfernung einfach in Richtung des Bären schießen. Denn dann fliegt die Patrone am Bären vorbei, detoniert hinter ihm. Der Bär erschrickt und rennt geradewegs auf einen zu. Eine klassische Lose-Lose-Situation.
Also dieser Bärenwächter schießt dann in die Luft, aber dummerweise, der Bär weicht dann immer noch nicht. Erst als der Wächter mit dem Gewehr direkt über den Kopf des Bären schießt, bekommt der Bär dann doch Angst und trollt sich. Also das ist eine Situation gewesen, die ist nicht ohne. Also Markus Rex erzählt auch von einer anderen Expedition, wo ein Eisbär nachts ein Camp überfallen und mehrere Menschen getötet hat.
Also das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Erzählt Markus Rex dann auch was über die Forschungen an sich?
Interessanterweise relativ wenig. Also gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so interessant. Da wird eben ständig die Temperatur gemessen, da wird das Eis untersucht, da werden Wetterballons steigen gelassen und so weiter. Also darüber erfahren wir relativ wenig. Das steht dann in anderen Berichten, sag ich mal, die mehr für die Forscher interessant sind.
Ja. Genau, das ist dann für die Wissenschaftler geeignet. Hm. War Markus Rex die ganzen 12 Monate auf der Polarstern?
Nein, da gibt's auch immer mal wieder einen Wechsel. Also die Polarstern bleibt da, aber man fährt dann auch mal wieder zurück nach Hause. Also er kam nach ein paar Monaten wieder nach Hause zurück, wollte dann wieder irgendwann auf die Polarstern kommen. Und da hatte dann aber die Corona-Pandemie das Leben auf der Erde richtig schon im Griff. Also es gab Einreise- und Ausreisebeschränkungen und damit war es schon allein schwierig, Proviant und eben auch Menschen zur Polarstern zu bringen oder von dort zu holen. Aber auch das wurde dann gemeistert, war aber gar nicht so einfach. Also die ganze Expedition stand auf der Kippe. Es wurde gemeistert dank internationaler Zusammenarbeit.
Jetzt hat die Expedition ja bis Oktober gedauert. Das ist noch gar nicht so lange her. Was hat sie denn insgesamt gebracht? Weiß man das schon?
Also die Forscher haben jetzt wirklich erstmal Unmengen an Daten gesammelt und brauchen jetzt wirklich viele, viele Monate und Jahre, um diese auszuwerten. Aber einige Erkenntnisse gibt es tatsächlich schon.
Die Eisausdehnung war im Sommer nur noch gut halb so groß wie vor Jahrzehnten und die Dicke kaum noch mehr als halb so dick wie zu Nansens Zeiten und seiner Expedition mit der Fram. Während des Winters hat die Mosaik-Expedition fast durchgehend etwa 10 Grad Celsius höhere Temperaturen gemessen als die Fram-Expedition vor etwa 125 Jahren. All dies zeigt exemplarisch, in welch schnellem Wandel sich die Arktis und ihr Klima befinden. Was wir heute dort nicht messen, können wir schon in wenigen Jahren nicht mehr nachholen, weil die Arktis dann eine andere Welt sein wird. Mosaik lässt uns diesen Wandel verstehen. Durch die Expedition über ein ganzes Jahr können wir die Prozesse besser analysieren, die dazu führen, dass sich die Arktis schneller erwärmt als jede andere Region der Welt.
Steffen Groth haben wir hier gehört, er liest den Text und ich finde, er macht das auch sehr engagiert. Wie finden Sie denn seine Interpretation?
Ja, also er ist ja ein Schauspieler, Jahrgang 74, war schon bei einigen preisgekrönten Filmen mit dabei, also beispielsweise bei Alles auf Zucker oder bei der Serie Weißensee und ist auch ein bekannter Synchron- und eben auch Hörbuchsprecher. Er liest sachlich, aber durchaus engagiert, auch so ein bisschen mit so einem gewissen Raunen. Also durch ihn als Interpreten habe ich das alles mit sehr großer Spannung gehört. Insgesamt ist es tatsächlich mehr eine Abenteuererzählung als ein wissenschaftlicher Bericht. Eine Erzählung, die das Leben als Polarforscher an sich sehr spannend nahe bringt. Also mir hat das insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Eine kleine Sache ist mir aufgefallen, die geht aber weniger das Buch oder das Hörbuch an als die Expedition an sich. Familienfreundlich ist solch eine Expedition überhaupt nicht. Also Markus Rex erzählt ein bisschen lapidar davon, dass er seine Frau und Kinder monatelang allein lassen musste. Auch zu Weihnachten konnte er nicht da sein. Eine Frau mit Kindern würde das sicher nicht tun. Da muss sich die deutsche Forschungsgemeinschaft noch ein bisschen was ausdenken, damit das familienfreundlicher wird, so eine Aktion.
Das kann ich nur unterschreiben. Dann fasse ich nochmal zusammen. Wir sprachen über den Expeditionsbericht Eingefroren am Nordpol von Professor Dr. Markus Rex, das Logbuch von der Polarstern, die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Es ist eine ungekürzte Lesung mit Steffen Groth. Im Download kostet das Ganze 21,95 Euro und es sind 10 Stunden Hörzeit, erschienen in der Hörverlag. Und weiter geht's in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur jetzt mit einem Heldinnen-Epos von Anne Weber. Anne Weber ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie wurde in Offenbach geboren und lebt seit 1983 in Paris. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet. Für ihren Roman Annette, ein Heldinnen-Epos, hat sie in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis bekommen. Und es geht darin um das Leben der inzwischen 96-jährigen Bretonin Annette Beaumanoir. Dorothee Meyer-Karwick, wie ist sie denn auf diese Person gekommen?
Ja, sie lernte die alte Dame bei einer Veranstaltung und dem anschließenden Essen kennen und Annette Beaumanoir erzählte dann von ihrem Leben und das hat dann Anne Weber so fasziniert, dass sie beschloss, deren Leben in einem Heldinnen-Epos zu würdigen. Wir haben, das muss man ja sagen, schon sehr viel über dieses Werk gehört, aber Ich finde, so ein Heldinnen-Epos muss man hören. Deswegen stellen wir jetzt eben dieses Hörbuch vor.
Ich komme jetzt nochmal zum Inhalt. Also Annette Beaumanoir war während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der kommunistischen Résistance. Sie rettete Juden und politisch Verfolgte. Und um auf den Titel zu sprechen zu kommen, das ist ja in der Tat heldenhaft. Die Israelis bezeichneten sie auch als Gerechte unter den Völkern. Und nach dem Krieg setzte sie sich dann für die Unabhängigkeit Algeriens ein. Wie heldenhaft war denn da ihr Engagement?
Ja, also Algerien war ja seit 1881 nicht nur französische Kolonie, sondern französisches Staatsgebiet. Aber die muslimischen Algerier waren dennoch immer so, sag ich mal, Bürger zweiter Klasse. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam es deswegen zu Unruhen. Und Anne Beaumanoir, genannt Annette, inzwischen Medizinerin und verheiratet mit zwei Kindern, engagierte sich dann für die Nationale Befreiungsfront FLN als Botin, Geldüberbringerin und so weiter. Also das war schon, also zumindest illegal. Sie wurde dann auch geschnappt und tatsächlich zu 10 Jahren Haft verurteilt. Aber aus dem Hausarrest konnte sie dann vor dem Urteil nach Algerien fliehen und musste dafür auch Mann und Kinder zurücklassen. Unter der Führung der FLN erlangte dann Algerien 1962 die Unabhängigkeit, entwickelte sich dann aber auch zur Diktatur. Und Annette musste dann also erkennen, dass sie ein diktatorisches System unterstützt hatte. Sie war dann also eine Heldin, naja, mit ein paar kleinen schwarzen Flecken.
Jetzt wollen wir doch mal einen Ausschnitt hören. Bei einem Epos bietet sich natürlich der mündliche Vortrag an.
Ja, genau. Also das will man wirklich eher hören als lesen. Wir steigen ein im Zweiten Weltkrieg, als die noch sehr junge Annette losgeschickt wird, um eine jüdische Familie, die bei einer Frau sich versteckt hatte, in ein anderes Versteck zu bringen, da eine Razzia droht. Und der Vater dieser Familie sieht dann diese blutjunge Frau und fragt sich, ob er ihr vertrauen kann. Und wir hören jetzt als Interpretin Christina Pucciata.
Der Vater traut ihr nicht. So viel glaubt sie auch ohne Worte zu verstehen. Und sie kann's ihm nicht übel nehmen, wenn sie sich kurz mit seinen Augen sieht. Er muss sich fragen, wie das Mädchen so viele Leute sicher unterbringen will. Auch wenn sie wollte. Und sie will. Vater und Kinder reden aufeinander ein. Er presst die Tochter an die Brust. Wieder und wieder sagt er, Simre, Simre. Er kann sich nicht entscheiden und er muss. Am Ende lässt er seine Kinder mit ihr ziehen. Er bleibt zurück und bei ihm bleibt die junge Frau mit ihrem Kleinen.
Annette schafft es tatsächlich, die beiden großen Kinder zu retten und am nächsten Morgen kann dann auch noch der Säugling geholt werden. Frau und Mann werden dann einen Tag später tatsächlich abgeholt und auch umgebracht. Das war jetzt ein Ausschnitt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Als nächstes hören wir dann einen Ausschnitt aus der Zeit des Kampfes für die Unabhängigkeit Algeriens.
In 8 Jahren bringt der FLN ungefähr 19.000 Zivilisten um, von denen mehr als 16.000 Algerier sind. Wer gesehen wird, wie er was trinkt, muss ebenfalls bezahlen. Ein Monatsgehalt oder zwei, jedenfalls berichten davon Zeugen. Der FLN will Unabhängigkeit und er will Sozialismus und Islam. Letzteres allerdings ist anfangs noch nicht allen klar. Warum machst du da mit, Annette? Warum setzt du dein Leben ein für diese Leute? Nicht für diese Leute, wirst du sagen, sondern für alle, für die Menschheit, für das Prinzip von Gleichheit und Gerechtigkeit, für einen Zweck. Annette, der Zweck ist nur ein schönes, großes Hirngespinst und keine Heiligsprechung für die Mittel.
Tja, wir hören hier also, dass die Autorin Anne Weber schon auch Zweifel am Weg dieser Heldin klar benennt, aber eben auch wieder klar macht, wir haben gut reden, wir haben den zeitlichen Abstand, da ist dann leicht zu urteilen.
Sprechen wir mal über die Sprecherin. Christina Pucciata hat hier die beiden Stellen gelesen. Erstmal, wie gefällt Ihnen die Stimme?
Ja, das ist eine durchaus warme, fast mädchenhafte und auch zugewandte Stimme. Und ich finde, durch sie spürt man die Sympathie der Autorin für den Gegenstand ihres Epos. Durch sie nimmt man auch Anteil an der Hauptperson. Aber Anne Weber lässt eben auch den Zweifel spüren. Das heißt, Christina Pucciata liest insgesamt schon auch sehr nuanciert.
Und ein Epos, das ist ja eigentlich wie so ein Lied, müsste gesungen werden. Ich finde, ein bisschen hat man es rausgehört. So dieses sanfte, weiche, etwas vielleicht plätschernde, wellenartige. Aber es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr sein können.
Ja, dagegen sperrt sich der Text und damit dann eben auch die Autorin. Sie wollte der Heldin zwar ein Denkmal setzen, aber eben keine Hagiografie schreiben. Also immer bevor sie sich selbst zu sehr mitreißen lässt, setzt sie so Zweifel, Ironie, Distanzierung auch dagegen und sprachlich schreckt sie dann auch nicht vor Karlauern zurück oder auch sprachlichen Plattheiten. Das irritiert und stört diesen Sprech- und Hörfluss. Aber das ist ja auch Sinn und Ziel der ganzen Aktion. Anne Weber will eben zeigen, diese Annette ist eine Heldin, die für ihre Überzeugung kämpfte, aber beileibe nicht unfehlbar ist oder war.
Und wie hat es Ihnen insgesamt gefallen?
Ja, also eine durchaus spannende Geschichte mit angenehm, leichtem, sehr angemessenem Ton eingesprochen. Ich bin dem Ganzen, den Gedanken über diese Frau sehr gerne gefolgt, die eben Heldenhaftes tat und doch öfter auch durchaus irrte.
Wir sprachen über Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber. Christina Pucciata ist die Sprecherin. Es sind 5 CDs, 5 Stunden, 38 Minuten Hörzeit zum Preis von 22 €. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Audiobuch. In der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch geht es jetzt um eine Reihe mit dem Titel Kinder entdecken berühmte Leute. Und bevor wir gleich Dorothee Meyer-Karwig auf eine dieser berühmten Personen eingehen, auf das Hörbuch Fernando Magellan, einmal um die ganze Welt, vielleicht nochmal kurz zur Reihe selbst. Was ist denn das für eine Reihe?
Ja, das ist eine bislang relativ kleine Reihe der Hörcompany. Bislang gibt es 2 CDs, eine über Johannes von Gutenberg und eine über Leonardo da Vinci. Das heißt, es geht um berühmte Menschen, also bislang nur Männer, die die Welt verändert haben.
Ja, und dazu passt ja auch Magellan.
Ja, genau. Das war der Initiator der ersten Weltumsegelung und gehört damit zu den berühmtesten Seefahrern aller Zeiten.
Aber zunächst einmal zur Autorin, Christine Schulz-Reiß. Können Sie uns ein bisschen mehr über sie erzählen?
Ja, sie ist 1956 geboren, Autorin und freie Journalistin. Sie studierte Germanistik, Geschichte, Politik und Kommunikationswissenschaften und hat auch schon eine Jugendsachbuchreihe herausgebracht, die heißt Wer war das? Da geht es eben auch um berühmte Persönlichkeiten. Als Buch ist das im Löwe Verlag erschienen. Und bei der Hörkompanie erschien ihr Sachhörbuch Nachgefragt Politik. Und wichtig für diese Folge, also diese CD, über die wir jetzt sprechen, sie selbst hat schon fast alle Erdteile bereist.
Ja, und das passt ja jetzt wirklich zu Magellan, denn nach Magellan ist ja auch die Magellanstraße benannt, die Meerenge zwischen dem südamerikanischen Festland und weiter südlich gelegenen Inseln, zu denen auch Feuerland gehört.
Genau, die hat er entdeckt und damit einen neuen Weg vom Atlantischen zum Pazifischen Ozean gefunden.
Was erfahren wir denn jetzt alles über diesen Magellan?
Ja, das ist ja ein Hörbuch für Kinder ab 9. Das heißt, wir erfahren schon etwas über seine Kindheit und Jugend. Also er wurde so um etwa 1480 in Portugal geboren als Fernão de Magalhães. Die Familie gehört zum niederen Adel. Er wollte schon von Kindesbeinen an sozusagen auf Seereisen, um Abenteuer zu erleben. Aber er wollte auch als erwachsener Heiden zum Christentum bekehren. Das heißt, die Autorin macht von Anfang an auch klar, dass Magellan zwar ein Held ist, aber nicht unbedingt ein sehr positiver. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt. Es liest Gerhard Gabers.
Auf den fremden Inseln wurden zahllose Einheimische zu Opfern der Entdecker aus Europa. Mit Magellan begann die Unterwerfung der Welt durch christliche Eroberer. Von seinen Leuten kamen nach 3 Jahren nur 18 halbverhungerte Männer nach Spanien zurück. Magellan war nicht dabei. Er fiel im Kampf gegen den Herrscher der Philippineninsel Mactan, der sich ihm nicht unterwerfen wollte. Trotzdem wird der Abenteurer als Held verehrt. Seine Fahrt war der endgültige Beweis, dass die Erde eine Kugel ist.
Aber erstmal machte Magellan oder damals eben noch Magalhães andere Seereisen, und zwar mit einem Freund zusammen. Es ging nach Indien, da waren sie einfache Seeleute, sind da mitgereist auf einem Schiff. Nach Indien ging es damals rund um das Kap der Hoffnung, das war eben der einzige Weg.
Was war denn das Ziel dieser Reise?
Das waren Gewürze, die waren ja damals sehr teuer. Das heißt, es ging immer um Macht und um Vorherrschaft auch auf den Weltmeeren. Es gab ja immer auch eine Konkurrenz zwischen Spanien und Portugal. Und bei dieser Reise nach Indien gingen die Portugiesen ja ziemlich raubend und mordend vor. Also Magellan wird bei den Kämpfen damals eben zum Helden. Er fällt aber auch dann wieder in Ungnade und muss zurück nach Portugal. Bei späteren Kämpfen in Marokko wird er dann auch verletzt und hinkt seither. Und damals kam es dann erstmal für ihn zu einem Karriereabsturz. Magellan durchforstete dann alte geheime Schriften, suchte eben einen anderen Weg nach Indien und zu diesen Gewürzinseln. Die haben ihn nicht losgelassen. Und da Portugal ihn nicht mehr reisen ließ, trat er dann bei den Spaniern in Dienst. Und aus dem Portugiesen Fernão de Magalhães wurde Fernando Magellan. Und mit 5 Schiffen und 240 Mann Besatzung verlässt Magellan dann 1519 Spanien, um einen anderen Weg zu diesen Gewürzinseln zu finden. Er sagt der Mannschaft aber nicht klar, wohin es eigentlich geht. Man hat den anderen Weg angeschlagen, also nicht nach Afrika runter, rund ums Kap der Hoffnung, sondern ganz in die andere Richtung, Richtung Amerika. Und dann sind sie an Südamerika immer weiter eben nach Süden gefahren, bis sie eine Passage gefunden haben, sich dann aber wirklich fragten, ob das der richtige Weg um Südamerika herum ist. Das ist sehr ungewiss, da das Ufer dort sehr zerklüftet ist.
Die Weiterfahrt wird gefährlich. Tückische Stürme toben durch die engen Schluchten. Fallwinde zerren zwischen den Felsen an den Segeln und werfen die Schiffe hin und her. Als sich der Kanal wieder einmal verzweigt, trennt sich die Flotte. Je 2 segeln in einen Arm. Aus dem Südwestlichen kommt nur eines zurück. Ist das andere, die San Antonio, gekentert? Die Seeleute suchen vergeblich nach ihr. Das Schiff ist, sobald es außer Sichtweite war, heimlich umgekehrt und hat sich auf den Rückweg nach Spanien gemacht. Der Verlust wiegt doppelt schwer. Als größtes Schiff hat die San Antonio den meisten Proviant gebunkert. Der Rest reicht höchstens für 3 Monate. Tagsüber zeigt Magellan seine Sorgen nicht. Aber nachts hört man ihn ruhelos durch seine Kajüte hinken. Nach 4 Wochen wird der Kanal endlich breiter und öffnet sich schließlich zum Meer. Sie hissen jubelnd die Flaggen und begrüßen den neuen Ozean mit Kanonenschüssen. Magellan gibt eine Extraration Essen und Wein aus. Entlang der Küste trägt sie der Humboldtstrom zügig nach Norden. Dann treiben Passatwinde die Schiffe nach Westen ins offene Meer. Das zeigt sich tiefblau und friedlich, weshalb Magellan es Mar Pacifico, friedliches Meer, also Pazifik nennt.
Das heißt, sie haben schließlich wirklich den neuen Weg zu den Gewürzinseln gefunden. Aber wieder wollten sie nicht friedlich Handel treiben, sondern die Länder erobern. Und bei diesen Kämpfen ist dann Magellan dann auch umgekommen. Fast 3 Jahre nach dem Auslaufen der Armada kehrt der neue Kapitän der Flotte Elcano 1522 mit nur noch einem Schiff und knapp 20 Seeleuten zurück.
Ja, schon eine spannende Geschichte. Mhm. Schauspieler Gerhard Gabers liest diese Abenteuergeschichte und man hört ihm doch, also er hat eine kernige Stimme, eine sehr dunkle Stimme. Mhm.
Ja, ich finde, er passt sich mit seiner Stimme dieser abenteuerlichen Seefahrergeschichte an. Mhm. Ich habe da wirklich gebannt zugehört. Zu Anfang klingt er erstmal so ein bisschen freundlich zugewandt, als es um die Jugend von Magellan geht. Und wenn dann aber diese Seeabenteuer beginnen und es um Kämpfe, Entbehrungen und Stürme geht, dann geht er sehr gut, allerdings ohne Übertreibung, in diese Stimmungen rein. Also ich finde, er transportiert sehr gut diese Gefühle der Gefahr, der Verlassenheit, der Ausweglosigkeit der Seeleute. Das ist richtig mitreißend.
Also schon alles in allem eine Empfehlung. Und Sie haben ja schon gesagt, für Kinder ab 9 Jahren.
Ja, und durchaus auch für Ältere. Es gibt nur einen Wermutstropfen. Es sind nur 52 Minuten. Also diese Lebensgeschichte, die hat so viel zu bieten, da hätte ich mir also auch durchaus gern so 2 CDs oder so angehört.
Ja, da lernt man auch als Erwachsener noch eine ganze Menge. Ganz herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über das Hörbuch Fernando Magellan, Einmal um die ganze Welt von Christine Schulz-Reiß aus der Reihe Kinder entdecken berühmte Leute. Gerhard Garbers ist der Sprecher. Es ist eine CD, 52 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 13 € und empfohlen für Kinder ab 9 Jahren. Erschienen in der Hörkompanie. Und das war's heute in der Hörbuchzeit. Für heute verabschieden sich Leonard Koppelmann, Dorothee Meyer-Karwick und Christiane Hillebrand.